Deutschlandfunk. Der Abend.
Unser neues Sendeformat in Corona-Zeiten von 17.35 Uhr bis 19.15 Uhr. Deutschlandfunk, der Abend. Weiterhin heute mit Christine Heuer im Studio. Eurobonds heißt jetzt Corona-Bonds. Sonst ändert sich nichts. In der Pandemie haben die Finanzminister der Eurozone einen alten Streit neu aufgelegt. Sollen die Staaten mit gemeinsamen Anleihen füreinander in Haftung gehen oder nicht? Frankreich, Italien, Spanien und andere sind dafür. Deutschland ist gegen Bonds und will lieber bestehende Mechanismen wie den Euro-Rettungsschirm nutzen. Berlin steht damit auch nicht allein. Der österreichische Finanzminister Gernot Blümel heute im ZDF.
Mir kommt jetzt die Debatte um Eurobonds ein wenig so vor, wie wenn ein Passagier, der vielleicht dieses Rettungsboot braucht und der aber weiß, dass es ihn sicher an Land bringen wird, sagt, ich will da nicht einsteigen, ich möchte ein größeres und schöneres und wer anderer soll es zahlen. Das halte ich für keinen seriösen Zugang.
Der Streit über die Corona-Bonds, ein Thema in Deutschlandfunk der Abend. Außerdem der britische Premier Boris Johnson weiter auf der Intensivstation, mehr rechtsextreme Straftaten in Deutschland und der Love Parade-Prozess wird vermutlich ohne Urteil eingestellt. Das und mehr bis 18.40 Uhr, dann hören Sie in der Abend unseren Hintergrund. Heute Justiz im Notbetrieb, die Corona-Pandemie in Gerichten und Gefängnissen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, als Reaktion auf die Corona-Krise schließt Lufthansa den Betrieb der Tochter Germanwings. Informationen dazu von Jochen Hilgers.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO und die Pilotenvereinigung Cockpit hatten das Ende für die Kölner Fluggesellschaft bereits gefürchtet. Grund: Die Lufthansa hatte Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Krise nur für die Mitarbeiter des Mutterkonzerns und die Eurowings, aber nicht für Germanwings beantragt. Die Voraussetzung für die Zahlung von Kurzarbeitergeld ist, dass man sozialverträglich mit den Mitarbeitern umgeht und Kündigungen für einen bestimmten Zeitraum ausschließt. Bei Germanwings wurden aber alle Löhne in voller Höhe gezahlt, ohne dass die Mitarbeiter arbeiten mussten. Wie es mit denen und den Maschinen der Flotte weitergeht, ist noch nicht bekannt. In einem internen Papier, das dem WDR vorliegt, heißt es lapidar: Der Flugbetrieb der Germanwings wird beendet, alle daraus resultierenden Optionen sollen mit den Sozialpartnern besprochen werden.
Jochen Hilgers. Europa hat sich zu Beginn der Corona-Krise auseinanderdividiert. Da wurden Schengen-Grenzen noch vor den Außengrenzen geschlossen und gegenseitige Nothilfe war Mangelware. Mittlerweile wurde dieses Problem entschärft. Aber der Streit über die sogenannten Corona-Bonds geht unvermindert weiter. Früher hießen die gemeinsamen Anleihen einmal Euro-Bonds. Vor allem südeuropäische Staaten und Frankreich waren entschieden dafür. Deutschland, die Niederlande und Österreich und andere strikt dagegen. Und daran hat sich auch in der Corona-Krise nichts geändert. Heute beraten die Euro-Finanzminister über das Instrument, das sie sich in der Videokonferenz, die vor gut zwei Stunden begonnen hat, leidenschaftlich streiten, darf als sicher gelten. Bettina Klein in Brüssel, ist es trotzdem möglich, dass sich die Finanzminister der Eurozone heute einigen?
Also, dass die Corona-Bonds heute beschlossen werden, das halte ich zunächst mal für sehr, sehr unwahrscheinlich. Im Vokabular der Bundesregierung tauchen die ja gar nicht mehr auf. Und andere Staaten wie Österreich und die Niederlande haben sich zuletzt noch mal stark dagegen ausgesprochen. Es sind aber drei andere Sofortmaßnahmen in Rede, auf die man sich zumindest im Grundsatz verständigen kann. Erstens zusätzliche Darlehen der Europäischen Investitionsbank. Zweitens Kredite über den bekannten Euro-Stabilitätsmechanismus ESM, allerdings mit gelockerten Bedingungen im Vergleich zur Euro-Krise, und drittens das von der Kommission vorgeschlagene Kurzarbeitergeld. Diese drei Punkte hat Olaf Scholz, der deutsche Finanzminister, hier auch vor der Videokonferenz genannt. Ob das Ländern wie Italien und Frankreich ausreicht, das darf man bezweifeln. Die haben sich ja zuletzt noch mal sehr auf gemeinsame Staatsanleihen fokussiert. Ich bin gespannt, ob man eine Übereinkunft findet, die es eben auch den Staaten Südeuropas ermöglicht, einer gemeinsamen Position und diesen hohen Kreditsummen zuzustimmen, oder ob sie eben so viel Druck aufbauen, solange es nicht auch eine Zusage für wie auch immer geartete Bonds gibt. Und darum wird es jetzt in der Tat in den nächsten Stunden noch gehen.
Ist ein Kompromiss vorstellbar? Wie könnte der aussehen?
Na, Olaf Scholz hat es angedeutet, es wird ja außer den akuten Hilfsmaßnahmen auch ein umfassendes Wiederaufbauprogramm für die europäische Wirtschaft geben müssen. Eine Idee wäre, ähnlich wie Bruno Le Maire das gefordert hat, hierfür gemeinsame, begrenzte, befristete Anleihen auszugeben. Man hat hier den Ball schon mal so ein bisschen an die Kommission gespielt. Die hat ohnehin den Auftrag, ein solches Wiederaufbauprogramm zu erarbeiten. Es wird, denke ich, heute zumindest irgendeine Formulierung geben müssen, die die Frage in die Zukunft vertagt, sie vielleicht nicht gänzlich ausschließt. Man hört zunehmend auch so Sprachregelungen wie etwas Ähnliches wie Corona-Bonds gibt es ja schon. Gemeinsame Bürgschaften sind ja auch Teil der Kreditlinien beim ESM. Es müssen sicher alle Seiten, wie das oft in Brüssel ist, gesichtswahrend abrüsten können. Und man muss gleichzeitig die Befürchtungen ernst nehmen, die dahinter stehen. Man kann das nicht von vornherein ausschließen, denke ich, wenn es am Ende doch dazu kommt, wenn es die Rettung der Eurozone dann am Ende erfordert. Ein solches Signal, glaube ich, wird man brauchen, auch wenn es heute noch nicht gegeben wird.
Kann das Thema Corona-Bonds die Eurozone, vielleicht eben auch die EU grundsätzlich spalten? Wie groß ist das Risiko?
Naja, man sieht ja, wie alte Differenzen da wieder hochkommen, auch alte Traumata aus der Euro-Krise, die alten Gräben scheinen wieder da zu sein. Und die Corona-Krise bringt natürlich, das haben wir oft gesagt, alle Probleme, die da sind, wie unter dem Brennglas nochmal so richtig zur Geltung. Wir sehen einmal mehr die Defizite institutionell der Eurozone, die so viele Probleme schon bereitet haben. Da muss man sicherlich ran, man muss die Fundamente schaffen für eine gemeinsame Fiskalpolitik, wenn man an der jetzigen Eurozone festhalten will. Und vielleicht geht das dann nicht ohne vorübergehende gemeinsame Staatsanleihen. Aber das eine ist eben Soforthilfe und das andere sind institutionelle Fragen, die natürlich mehr Zeit brauchen, aber die ja vielleicht auch durch eine Krise möglicherweise befördert werden. Das wäre ein etwas positiveres Szenario.
Die Euro-Finanzminister beraten über die Corona-Krise und Corona-Bonds. Informationen von Bettina Klein. Vielen Dank nach Brüssel. Während also die Finanzminister über das Instrument streiten, haben die Mitgliedsländer jedes für sich milliardenschwere Rettungsprogramme für ihre Wirtschaft aufgelegt. Und jeder in der EU versucht auf seine Weise, in seinem Tempo und nach seinen Möglichkeiten die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Österreich und Dänemark beginnen gerade damit, die Kontaktverbote wieder zu lockern. Auch in Deutschland wünschen sich das viele Bürger und nicht wenige Politiker fordern, wenigstens einmal zu beschreiben, wie und unter welchen Bedingungen diese Lockerung kommen könnte. Regierungen in Bund und den meisten Ländern mahnen aber weiter zu Geduld. Frank Capellans Tagesbericht aus Berlin.
Tendenz positiv, aber kein Grund zur Entwarnung. So lassen sich die heutigen Bewertungen aus Wissenschaft und Politik zusammenfassen.
Die Maßnahmen wirken trotzdem. Keine Täuschung bitte. Wir sind noch lange nicht über den Berg.
Warnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Ähnlich hört sich das auch beim Chef des Robert-Koch-Institutes an, Lothar Wieler.
Von einer Entspannung kann aber noch nicht ausgegangen werden. Wir müssen die nächsten Tage abwarten.
Allerdings ist der Anstieg der Infektionszahlen seit gestern so niedrig wie in den letzten 2 Wochen nicht. Wieler blickt auf die Reproduktionszahl. Wie viele Menschen steckt ein Corona-Erkrankter im Durchschnitt an? Es sollte weniger als einer sein, dann wäre ein Ende des immer noch exponentiellen Wachstums bei den Ansteckungen wahrscheinlich. Wieler spricht daher von einer entscheidenden Zahl.
Momentan liegt sie meines Wissens im Bereich zwischen 1,2 und 1,5.
Gesundheitsminister Jens Spahn macht den Eindruck, als wolle er endlich einmal eine positive Botschaft unter die Bevölkerung bringen. Intern soll der Christdemokrat gewarnt haben, die Solidarität der Bürger überzustrapazieren. Heute erklärt Spahn:
Wir sehen einen Trend, dass die Zahl der Neuinfektionen sich abflacht, dass wir in eine lineare Entwicklung kommen.
Im Frühinterview des Deutschlandfunks spricht CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer davon, dass zu klären sei, wie die Kontrolle von Infizierten gewährleistet werden kann.
Es bedarf gewisser Voraussetzungen bei den Tests. Es bedarf der Frage, wie gehen wir mit Tracking um. Es bedarf dann auch der entsprechenden Strukturen der Nachverfolgung, etwa bei Gesundheitsämtern.
Dort in den Gesundheitsämtern will die Verteidigungsministerin verstärkt Soldaten einsetzen. Auch in Fieberambulanzen und Teststationen könnte die Bundeswehr helfen, Infizierte ausfindig zu machen. Familienministerin Franziska Giffey will zudem über den Bundesfreiwilligendienst versuchen, zusätzliches Pflegepersonal zu rekrutieren.
Deshalb haben wir uns entschieden, dass, wenn Freiwilligendienstleistende es möchten, dass sie dann nicht nur in ihrer angestammten Einsatzstelle tätig sein können.
Sobald also die Versorgung von Kranken gesichert ist und die infizierten Zahlen stagnieren, soll schrittweise eine langsame Rückkehr zur Normalität ermöglicht werden. Das wird dauern, meint CSU-Chef Söder. Eine Maskenpflicht hält er dabei für wahrscheinlich. Erst die Schulen und Kitas öffnen, dann weitere Geschäfte. So könnte es laufen, glaubt auch Gesundheitsminister Jens Spahn.
Das, was sicherlich als letztes wieder möglich ist, das ist im Zweifel die Party und das Volksfest, weil dort das Ansteckungsrisiko besonders hoch ist.
Auch für Hotel- und Restaurantbetreiber sieht es nicht gut aus. Wir sind 3 Wochen hinter den Österreichern, gibt Söder zu bedenken. Da sei an große Events noch lange nicht zu denken.
Wenn Österreich bis Juni die Veranstaltung definitiv absagt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für uns 3 Wochen später bedeuten würde.
Markus Söder im Beitrag von Frank Capellan. In Großbritannien hat das Virus den Regierungschef im Griff. Schon Ende März gab Boris Johnson bekannt, an Covid-19 erkrankt zu sein. Trotzdem versuchte er, weiterzuarbeiten. Sein Gesundheitszustand verschlimmerte sich offenbar von Tag zu Tag. Am Sonntag wurde er ins Krankenhaus eingeliefert und dort gestern sogar auf die Intensivstation verlegt. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Thomas Spickhofen über den Gesundheitszustand Boris Johnsons und die Folgen für die Regierungspolitik.
Boris Johnson befindet sich weiterhin auf der Intensivstation. Er habe Sauerstoffzufuhr erhalten, sei aber nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen und habe auch keine Lungenentzündung, erklärte ein Regierungssprecher. Im St. Thomas Hospital, nur wenige 100 Meter vom Regierungssitz in der Downing Street entfernt, sei der Premierminister in den allerbesten Händen, sagt Kabinettsminister Michael Gove, bittet aber auch um Gebete für Johnson und seine Familie. Eines der Dinge mit diesem einzigartig herausfordernden Virus ist, dass er so heimtückisch und bösartig ist. Das ist wirklich beängstigend. Inzwischen hat sich auch Michael Gove in die Isolation begeben. Er selbst sei nicht infiziert, sagt Gove, aber ein Mitglied seiner Familie habe Symptome gezeigt. Die dringend notwendigen Amtsgeschäfte des Regierungschefs hat bis auf Weiteres Dominic Raab übernommen, der Außenminister. Am Vormittag leitete Raab unter anderem die Sitzung des Corona-Krisenkabinetts. Die am Dienstag übliche Kabinettssitzung wurde schon gestern abgesagt. Die Regierung ist weiterhin handlungsfähig, versichert 10 Downing Street. Und das geht auch, sagt Ian Duncan Smith, früherer Parteivorsitzender der Tories und jahrelang selbst Minister.
The cabinet system of government.
Unser Kabinettssystem lässt das zu. Wir haben kein Präsidialsystem, sondern einen Premierminister, der eben der Erste untergleichen ist. Die anderen Gleichen sind alle auf ihrem Posten. Dominic ist einer von ihnen. Er wird dieselbe Politik verfolgen und dieselben Strukturen nutzen, bis Boris wieder zurück ist. Die Verlegung von Boris Johnson auf die Intensivstation erfolgte nach Angaben seines Teams, um im Bedarfsfall alle erforderlichen medizinischen Geräte in unmittelbarer Nähe zu haben. Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand des Premierministers sind nicht bekannt. Johnson erhält Zuspruch aus dem ganzen Land, auch vom politischen Gegner, zum Beispiel dem neuen Labour-Chef Keir Starmer. Ich weiß, dass die Regierungsgeschäfte weitergehen werden. Ich war vergangene Nacht in Kontakt mit dem Außenminister und habe konstruktive Zusammenarbeit angeboten. Wir werden die Regierung unterstützen, wo es richtig ist, und sie weiter vorantreiben, wo das nötig ist. Auch Johnsons Vorvorgänger als Premierminister David Cameron wünschte seinem einstigen Rivalen alles Gute. Wir alle beten für ihn und seine Familie und hoffen, dass er bald wieder zurück in der Downing Street ist. Boris ist ein sehr widerstandsfähiger, ein fitter Kämpfer. Ich weiß das vom Tennisplatz und ich bin sicher, dass er da durchkommt. Der 55-jährige Johnson war am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht worden, weil sich sein Zustand verschlechtert hatte. Die Infektion mit dem Coronavirus wurde bei ihm vor 12 Tagen festgestellt. Danach hatten sich die Symptome wie Husten und Fieber bei ihm hartnäckig gehalten.
Thomas Spickhofen berichtete aus London. Wie viele rechtsextremistisch und antisemitisch motivierte Straftaten wurden bei uns im letzten Jahr verübt? Das hat die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic das Bundesinnenministerium gefragt. Die Antwort alarmiert nicht nur sie. Zwar sind die Gewaltverbrechen aus der rechten Szene etwas rückläufig, aber die Zahl der Straftaten aus dieser Richtung insgesamt nimmt weiter zu. Markus Pindor berichtet.
Insgesamt stieg die Zahl rechtsextremer Delikte, doch bei den rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten zeichne sich ein Rückgang ab, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der grünen Innenpolitikerin Irene Mihalic, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Demnach wurden über 22.000 rechtsextrem motivierte Delikte registriert. Dabei handelt es sich vor allem um Propagandadelikte und Fälle von Volksverhetzung. Die Zahl der registrierten Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund ging leicht zurück, von über 1.100 im Jahr 2018 auf knapp unter 1.000 im vergangenen Jahr. Eine Ausnahme bilden dabei antisemitische Straftaten. Hier zeichnet sich ein erneuter Anstieg ab. Dem Medienbericht zufolge registrierte die Polizei für 2019 vorläufig knapp über 2.000 Delikte, die sich gegen Menschen jüdischen Glaubens oder ihre Einrichtungen richteten. 2018 waren es knapp 1.800 Fälle. Antisemitismus sei Gift für das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft, erklärte dazu die Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek. Die Bundesregierung wolle deshalb ein Forschungsförderungsprogramm zum Antisemitismus auflegen, das Ministerin Karliczek gemeinsam mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein heute in Berlin vorstellte. Damit soll interdisziplinäre Wissenschaft gefördert werden, die Ursachen und Verbreitung von Antisemitismus praxisbezogen untersucht. Gleichzeitig sollen geeignete Gegenmaßnahmen gegen Antisemitismus entwickelt werden. Dafür stellt Bundesministerin Karliczek zwischen 2021 und 2025 12 Millionen Euro bereit. Der Antisemitismusbeauftragte Klein erklärte, die neue Forschungsförderrichtlinie sei ein wichtiger Baustein einer Gesamtstrategie gegen Judenhass. Sie werde dazu beitragen, das Wissen über seine Entstehung und Verbreitung zu verbessern und zu vernetzen, sodass Antisemitismus gezielter bekämpft werden könne. Die augenfälligste Gewalttat mit antisemitischer Motivation war der Überfall auf die Synagoge von Halle vor einem halben Jahr, der zu einer bundesweiten Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen bei jüdischen Einrichtungen geführt hatte. Die jetzt ins Auge gefassten Forschungsprojekte haben konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen gegen Antisemitismus für Behörden, aber auch die Zivilgesellschaft zum Ziel.
Markus Pindor aus Berlin. Das Coronavirus hat Auswirkungen auf das komplette gesellschaftliche Leben in Deutschland. Über die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen haben wir schon berichtet in dieser Sendung. Doch die Auswirkungen treffen wirklich fast alle Bereiche, auch in der Justiz. Denn nun steht eines der größten, der öffentlichkeitswirksamsten Gerichtsverfahren der letzten Jahre vor dem Aus. Das Landgericht Duisburg hat die Einstellung des Love Parade-Prozesses vorgeschlagen. Frage an unseren NRW-Korrespondenten Moritz Küpper. Wie überraschend kommt dieser Vorschlag?
Nun, ehrlich gesagt, für mich kam das heute schon überraschend, aber das liegt vielleicht auch daran, dass der Fokus gerade in der Gesellschaft, Sie haben es gesagt, in der Berichterstattung, in der Themensetzung ganz woanders liegt, nämlich eben bei der Corona-Situation, der Frage, wie damit umgegangen wird. Aber das ist natürlich jetzt auch die Brücke zu dieser Nachricht. Aber ich war davon ausgegangen, nachdem erst vergangene Woche vom gleichen Gericht mitgeteilt worden war, dass eben wegen der Corona-Krise eine Unterbrechung auf unbestimmte Dauer erfolgt, dass es nun eben dann doch zu dieser heutigen Ankündigung kommt. Man muss schon sagen, zu diesem ja angekündigten Ende der Nachricht, dass eben das Landgericht den Verfahrensbeteiligten, eben der Staatsanwaltschaft sowie den Angeklagten die Einstellung vorschlägt und die müssen jetzt eben bis zum 20. April darauf antworten.
Wie begründet das Gericht seinen Schritt?
Ja, recht einfach. Grund sei eben die Corona-Pandemie. Wegen der dynamischen Entwicklung sei nicht absehbar, wann und wie die Verhandlungen fortgesetzt werden könne, teilte das Gericht mit. Unter anderem geht es ja darum, dass Prozessbeteiligte zur Risikogruppe gehören und vor Ansteckung geschützt werden müssen. Und stimmen Staatsanwaltschaft und die drei Angeklagten, die es ja jetzt letztendlich nur noch sind, dem Vorschlag zu. Und ehrlich gesagt, davon ist auszugehen, ja, dann endet dieses wohl einer der größten Verfahren mit über 183 Tagen ohne Urteil.
Was heißt denn das dann für die Betroffenen, für die Angehörigen auch der Opfer?
Naja, für die heißt es wohl, dass die Befürchtung, die ja ohnehin schon da war, angesichts dieser ja vielfach beschriebenen Katastrophe nach der Katastrophe, ich erinnere kurz daran, dass es ja auch erst juristische Verfahren brauchte, um eben überhaupt dieses Verfahren dann erst zu eröffnen, dass das Ganze eben nun Realität geworden ist oder Realität wird. Von einem schwarzen Tag für die Angeklagten spricht beispielsweise Professor Julius Reiter, einer der Nebenklägeranwälte. Und ich habe ihn auch direkt gefragt, ob eben er glaubt, dass die Corona-Situation jetzt dazu benutzt wurde, ein Stück weit vorgeschoben wurde, das Ende dieses Mammutprozesses einzuleiten. Und dazu sagte er:
Ja, den Eindruck kann ich nur bestätigen. Es wäre ohnehin schwer geworden, diesen Prozess rechtzeitig zu beenden und noch möglicherweise zu einer Verurteilung zu kommen. Aber die Angeklagten waren ja nicht einmal bereit, eine Einstellung mit Auflagen hinzunehmen. Und insofern spielt es ihnen natürlich jetzt in die Karten, dass selbst das Gericht nun eine Einstellung ohne Auflagen vorschlägt.
Soweit also Nebenklageanwalt Julius Reiter. Die Staatsanwaltschaft hat schon mitgeteilt, sie will das Ganze prüfen. Und ja, wir werden gucken, wie es endet.
Wäre die juristische Aufarbeitung, wenn das alles so kommt, wie es jetzt aussieht, gescheitert?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Wir wissen jetzt viel mehr vorher, aber ehrlich gesagt, die kurze Antwort lautet leider ja. Und besonders bitter fand ich einen Satz, der heute in dieser Pressemitteilung stand, von dem Gericht. Da stand nämlich wortwörtlich, die Kammer hält es zwar für wahrscheinlich, dass den Angeklagten die ihnen vorgeworfene Tat nachgewiesen werden könnten, wenn es möglich wäre, die Hauptverhandlung ohne zeitliche Beschränkung fortzusetzen. Also, das Ganze wird wohl ohne Urteil enden, aber obwohl es inhaltliche Gründe scheinbar dafür gegeben hätte.
Moritz Küpper live aus Düsseldorf. Noch ein spektakulärer Prozess ist heute mit einer wirklich großen Überraschung zu Ende gegangen. Das höchste australische Gericht hat den katholischen Kardinal George Pell freigesprochen. Er kam sofort auf freien Fuß. Im März letzten Jahres war der frühere Erzbischof von Melbourne wegen Missbrauchs zweier Chorknaben in den 90er Jahren zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter heute hielten die Beweislast nicht für ausreichend. Der Vatikan reagiert erleichtert. Die Missbrauchsopfer katholischer Geistlicher sind entsetzt. Der Beitrag von Lena Bodewein.
Brenne in der Hölle, Pell. Wenigstens ist er im Gefängnis. Das waren die Reaktionen vor dem Gerichtsgebäude, als der Urteilsspruch gegen Kardinal George Pell im vergangenen Jahr bekannt wurde. Heute wurde seine Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs aufgehoben. Und zu hören war nichts. In Australien gelten wie überall Kontaktverbote, Schutzmaßnahmen wegen des Coronavirus. Der Saal des obersten Gerichts in Brisbane war nahezu leer, als die Vorsitzende Richterin Stephanie Kiefel die Entscheidung verkündete. Die Geschworenen hätten in dem Prozess gegen Pell begründete Zweifel an seiner Schuld haben müssen. Die Beweislage sei zu dürftig gewesen. Nur 3 Journalisten saßen auf der Besuchertribüne und vor dem Gericht konnte sich niemand versammeln. Der 78-jährige Pell erfuhr in seinem Gefängnis nahe Melbourne von der Entscheidung und äußerte sich in einem schriftlichen Statement.
Ich habe stets meine Unschuld beteuert, während ich großes Unrecht erlitt. Das ist heute aufgehoben worden durch die einstimmige Entscheidung des obersten Gerichtes. Ich hege keinen Groll gegen meinen Ankläger. Ich möchte nicht, dass mein Freispruch die Verletzungen und die Bitterkeit verstärkt, die so viele empfinden. Verletzungen und Bitterkeit gibt es schon genug.
Der Widerhall in den sozialen Medien zeigt das deutlich. Empörung und auch Traurigkeit über den Freispruch waren groß. Viele fürchten, dass Opfer von Kindesmissbrauch jetzt noch weniger Mut hätten, ihre Stimme zu erheben. Pell sei 2-mal verurteilt worden, bis die Macht der alten Männer ihn erlöst habe. Das Konzept des begründeten Zweifels, das sei der beste Freund des Straftäters, so lauteten die Kommentare. George Pell war im Dezember 2018 für schuldig befunden worden, als Erzbischof von Melbourne im Jahr 1996 2 13-jährige Chorknaben sexuell missbraucht zu haben. Grundlage für das Urteil war die Aussage eines der beiden, jetzt ein Mann von Mitte 30. George Pell und seine Unterstützer hatten immer wieder beklagt, dass er als Sündenbock herhalten müsse für die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche Australiens. Das betonte er auch in seinem öffentlichen Statement heute.
Indes war mein Prozess weder ein Referendum über die katholische Kirche, noch ein Referendum darüber, wie die kirchlichen Autoritäten mit den Verbrechen des Kindesmissbrauchs in der Kirche umgegangen sind.
In Australien hat es seit 2013 groß angelegte Versuche gegeben, jahrzehntelange Missbrauchsskandale aufzudecken und zu verarbeiten. Eine Royal Commission, eine königliche Kommission, wurde eingesetzt. Es gab mehr als 2500 Beschuldigungen. 60.000 Überlebende können Anspruch auf Entschädigung erheben.
Der Beitrag von Lena Bodewein. Unter dem Druck der Corona-Krise sind die Vorwahlen der Demokraten in den USA völlig durcheinander geraten. 15 Bundesstaaten haben ihre Primaries mittlerweile verschoben. Nur ein Bundesstaat hält an dem ursprünglichen Plan fest und ruft seine Bürger heute an die Urnen. Wisconsin, einer der Staaten, die bei den Präsidentschaftswahlen im November wieder besonders umkämpft sein durften. Thilo Kössler, diese Wahl findet nun statt. Wie muss man sich das in diesen Krisenzeiten vorstellen?
Also das fußt auf einem Urteil des obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten zuletzt. Und das Urteil lautet, erstens, die Wahl wird nicht verschoben, trotz der unabsehbaren Infektionsrisiken. Und zweitens, es wird auch keine Verlängerung bei der Frist für die Abgabe von Stimmen per Briefwahl geben. Das heißt, es werden viele jetzt nicht mehr schaffen, die Briefwahlunterlagen rechtzeitig zu bekommen und weiterzuleiten. Und Hunderttausende werden, wenn sie denn nicht zu Hause bleiben, physisch in die Wahllokale zum Wählen gehen müssen. Nun muss man wissen, dass Tausende von Wahlhelfern sich geweigert haben, die Stimmen auszuzählen, weshalb erstens die Nationalgarde vielerorts jetzt aushilft und nebenher Desinfektionsmittel verteilt und zweitens viele Wahllokale geschlossen bleiben. In Milwaukee, der größten Stadt von Wisconsin, gibt es statt der vorgesehenen 180 Wahllokale nur noch 5, mit dem zweifelhaften Effekt, dass sich dort die Leute drängeln werden und dann Social Distancing überhaupt nicht mehr gedacht werden kann.
Was steckt hinter dem erbitterten Konflikt hinter dieser Wahl? Ist das wieder ein Parteienstreit Republikaner gegen Demokraten?
Ja, in der Tat. Die Republikaner haben durchgesetzt, dass diese Wahl stattfindet. Sie erhoffen sich Vorteile davon, wenn die Wahlbeteiligung gering ausfällt. Sie hoffen, dass sich damit auch die Chancen für ihren Kandidaten für den obersten Staatsgerichtshof von Wisconsin erhöhen. Es geht nicht nur um die Vorwahl der Demokraten, es geht auch um Kommunal- und Bürgermeisterwahlen und so weiter. Und aus demselben Grund haben sie auch die Ausdehnung der Frist für die Briefwahl verhindert. Auch das eine Maßnahme, um die Wahlbeteiligung gering zu halten und die eigenen Chancen damit zu erhöhen, nämlich demokratische Wähler davon abzuhalten, sich an den Wahlen zu beteiligen. Das Gesundheitsrisiko haben die Republikaner konsequent heruntergespielt. Andrew Hitt, der Parteichef von Wisconsin, hat gesagt, er werde persönlich in seinem Wahllokal erscheinen und zwar selbstverständlich ohne Mundschutz. Wisconsin sei schließlich nicht New York.
Donald Trump hat ja eine Ausgangssperre verfügt, Stay-at-Home-Orders ausgegeben. Wie stellt sich der US-Präsident zu diesem Konflikt?
Er hat sich jetzt überhaupt nicht geäußert, welches Risiko für die Verbreitung von Corona mit diesen Wahlen in Wisconsin verbunden sind. Sie sind erheblich, sagen Gesundheitsexperten. Stattdessen hat er über Twitter eine Wahlempfehlung für diesen konservativen Kandidaten für den Supreme Court von Wisconsin ausgesprochen. Die Stimme für Daniel Kelly, so heißt er, sei eine Stimme für Gerechtigkeit, ließ er wissen. Es geht also nicht nur um die Wahlen, es geht auch um den konservativen Umbau, die konservative Wende in der Justiz des Landes und am Ende steht die Erkenntnis, Frau Heuer, der Kampf um den Machterhalt scheint den Republikanern wichtiger zu sein als die Gesundheit der Wähler.
Thilo Kössler über die US-Vorwahlen der Demokraten, über die Abstimmung in Wisconsin und den politischen Streit über all das. Vielen Dank dafür. So klar haben es die US-Ankläger noch nie formuliert. Rund um die WM-Vergaben an Russland und Katar sollen Bestechungsgelder geflossen sein. Der FIFA-Skandal geht in die nächste große Runde. Jan Bösche meldet sich aus den USA.
Das Dokument der Ankläger ist 70 Seiten lang, es enthält 53 Anklagepunkte. Staatsanwalt Richard Donahue sagte, die Anklage zeige die andauernde Verpflichtung seiner Behörde, die Korruption in den höchsten Ebenen des internationalen Fußballs aufzuspüren. Unternehmen und Individuen sollten wissen, dass sie zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie das US-Finanzsystem für korrupte Ziele ausnutzten. Die neue Anklage ist die bislang detaillierteste Auflistung, wie die Bestechung rund um die Fußballweltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022 abgelaufen sein könnte. Im Mittelpunkt stehen drei frühere Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees aus Argentinien, Paraguay und Brasilien. Zwei von ihnen sind bereits gestorben. Die drei sollen Bestechungsgelder angenommen haben, damit sie für Katar als Austragungsort stimmten. Die US-Ermittler rollten auch die Vergabe der letzten WM an Russland wieder auf. Laut Anklage soll der frühere FIFA-Vize Jack Warner über 5 Millionen Dollar bekommen haben. Dafür stimmte er für Russland. Rafael Saguero aus Guatemala erhielt 1 Million Dollar. Im Visier der amerikanischen Ermittler sind auch zwei frühere Mitarbeiter des Medienriesen Fox. Fox hatte die Rechte erworben, die Fußballweltmeisterschaften 2018 und 2022 zu übertragen. Die beiden Manager sollen dabei Insider-Informationen genutzt haben. Die Ankläger werfen ihnen vor, Loyalitäten ausgenutzt zu haben, erworben durch Bestechungsgelder. Die Anwälte der beiden Manager wiesen die Vorwürfe zurück. Die Vorwürfe stehen schon lange im Raum, dass die Weltmeisterschaften für Russland und Katar mit Bestechungsgeldern gesichert wurden. Vor 5 Jahren schalteten sich dann die amerikanischen Ermittler ein. 2017 kam es zum Prozess. Insgesamt wurden 43 Personen angeklagt, 26 plädierten schuldig. Russland und Katar wiesen alle Vorwürfe zurück. Eine FIFA-interne Untersuchung entlastete sie. Angesichts der neuen Anklageschrift in den USA kündigte der Fußballverband an, er werde weiterhin vollständig mit den Behörden kooperieren.
Jan Böscher aus den USA über die nächste große Runde im FIFA-Skandal. Deutschlandfunk der Abend, heute mit Christine Heuer im Studio. Unsere neue Sendung in Corona-Zeiten geht gleich weiter mit dem Hintergrund und ab 19.05 Uhr mit Kommentaren zum Tagesgeschehen. Heute unter anderem am Boden. Lufthansa schließt seinen Billigflieger German Wings. Das ab 19.05 Uhr. Jetzt geht es gleich erst einmal weiter mit dem Hintergrund.